Mein Thema heute Abend ist Fakten, Tatsachen, Realitäten haben nicht das letzte Wort. Fakten haben nicht das letzte Wort. Fakten haben nicht das letzte Wort. Ich wollte ja eigentlich, dass einer meiner Mitarbeiter heute Abend predigt, aber ich habe gesagt, sollen sich bei mir melden. Ich sage, meldet euch bei mir, wer wird heute Abend die Predigt halten? Aber es hat keiner gemacht. Also da müssen wir uns mit der Gemeinde noch mal was überlegen jetzt. Ne? Na, keiner hat es gemacht. Dann habe ich gesagt, am Freitag, ich habe gesagt, Herr, so wie es ausschaut, wird es keiner tun, also bin ich dran. Und dann sage ich, Herr, was würdest du gerne so dann sagen, in all den Umständen und Situationen. Und dann war sofort in meinen Gedanken, Fakten haben nicht das letzte Wort. Fakten, man kann auch sagen Tatsache, eine Tatsache, lateinisch factum, res facti oder griechisch pragmata, ist je nach Auffassung ein wirklicher, nachweisbarer, bestehender, wahrer oder anerkannter Sachverhalt. Ihr kennt das so, das ist der Sachverhalt, das ist der Umstand und das muss man jetzt erst auch mal so hinnehmen. Das muss man akzeptieren. Synonyme zu Fakten, Daten, Gegebenheiten, Realität, Sachlage oder auch Verhältnisse. Wenn man ins Recht hineingeht, gerichtlich und so weiter. Tatsachen sind wahrnehmbare Vorgänge oder Zustände aus Gegenwart oder Vergangenheit. Also kurze Fakten sind Tatsachen, Sachverhalte, Realität, Sachlage, Verhältnisse, Zustände, die an sich unumstößlich sind. Wir haben festgestellt, wir haben gerade das Zeugnis gehört, Sie sind krank, Sie müssen operiert werden. Es ist nun mal ganz einfach Fakt, da kommen Sie jetzt nicht drum rum, Sie brauchen eine OP. Und ich möchte heute etwas dazu sagen, dass da jemand ist, der über Fakten, den Fakten steht oder der neue Realitäten schafft. Jemand, der sagt, ja, das ist jetzt das, was vor Augen sichtbar ist. Das ist die Realität. Das scheint jetzt erstmal so unumstößlich zu sein. Das scheint so zu sein, als wenn man sich damit abfinden müsste. Wenn ich daran denke, an unsere Schwestern vor einiger Zeit, die Krebs in der Gebärmutter hatte und operiert werden sollte. Am Montag soll sie in die Klinik und am Sonntag sagt sie, ach, betet doch einfach nochmal mit mir zusammen für mich. Wir haben gebetet. Und sie geht Montag ins Krankenhaus und sie wird nach Hause geschickt, weil der Krebs verschwunden ist. Das siehst du, wir haben es mit jemandem zu tun, der schafft neue Realitäten, neue Sachverhalte. Der steht über den Gesetzen dieser Welt. Der steht über den Naturgewalten dieser Welt. Das ist dieser eine, der Herr ist über Fakten, Herr über Tatsachen, Herr über Zustände und Herr über Realitäten. So bedrängend sie auch manches Mal in unser Leben hineinsprechen wollen. Und manches Mal stehen wir vor Zuständen, gerade wenn wir an jemanden das Bett stehen, von dem die Ärzte dir sagen, da kann man nichts mehr tun. Da gibt es keine Hoffnung. Das müssen wir ihnen ganz sagen. Damit müssen sie sich abfinden. Und dann müssen wir uns, die wir gläubig sind, entscheiden, wollen wir uns tatsächlich mit dem Ist-Zustand, mit den Fakten, den Tatsachezustand, den Realitäten, die gerade da uns geschildert wurden, wollen wir uns mit ihnen abfinden oder wollen wir einem vertrauen und uns einem zuwenden, der über Fakten und Realitäten und Zuständen und Umständen steht und der neue Fakten und Realitäten und Umstände und Zustände und was auch immer du willst, schafft. Und ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir uns diesem zuwenden. Das ist nämlich der Herr Jesus Christus, der alle Schlüssel in seiner Hand hat. In Offenbarung 1, Vers 18 Bevor er also loslegt mit der Riesenoffenbarung in Bezug auf die Endzeit, da stellt er sich dem Johannes vor. Und ihr wisst, Johannes ist so beeindruckt von dieser Erscheinung, dass er zitternd zu Boden fällt. Und Jesus spricht ihm Zuversicht zu und er sagt dann zu ihm, und der, ich bin der Lebendige, ich wurde tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Jesus sagt hier, ich habe den Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Den hat nicht mehr der Teufel. Wir wissen, dass davor, bevor das Erlösungswerk Jesu geschah, Satan Macht hatte, bis im Totenreich hineinzugehen und auch Verstorbene hervorzubringen. Wir sehen das, und das nicht nur für die Bibelleser. Ihr wisst, es gab gab im Alten Testament zwei Bereiche, gibt es auch jetzt noch so. Im Alten Testament gab es das Totenreich. Dort kamen die hin, die ohne Glauben an Gott oder ohne Gott zu akzeptieren im Leben, dort in dieses Totenreich, in den Sheol kam oder griechisch Hades. Sie kamen dort rein und dort warten sie auf das ewige Gericht. Dann gab es die, die im Glauben an Gott und an das Wort verstorben sind. Die kamen dann in das, wie Jesus nennt es selber so, Paradies oder auch Abrahams Schoß. Und da kamen die Gläubigen hin. Aber bis jetzt war Jesus ja noch nicht gekommen. Und wir wissen aus der Begebenheit mit Samuel, dass der Saul unbedingt den Rat vom Samuel nochmal haben will, nachdem er also sein Königtum verloren hat, es ihm entzogen wurde durch Gott, dass Saul zu einer Wahrsagerin geht und sich dort verkleidet, sich dort verstellt und sie später entsetzt ist, dass der Saul tatsächlich hinter dieser Maskerade steckt. Und er sagt zu dieser Wahrsagerin, hol mir den Samuel aus dem Totenreich, denn ich muss mit ihm reden. Und dann, Bibelleser wissen das, dann kommt aus dem Totenreich, kommt der Samuel hervor und Samuel sagt zu Saul, was störst du mich in meiner Ruhe? Es ist dir nicht erlaubt, so etwas zu tun. Und Saul sagt, ich brauche aber deine Hilfe und Samuel sagt, das, was ich dir zu Lebzeiten sagte, sage ich dir immer noch. Auch jetzt, nachdem du mich im Totenreich gestört hast, im Paradies gestört hast. Er sagt, dein Königtum ist von dir genommen und es wird einem anderen gegeben werden. Als Jesus von den Toten auferstand, dann hat er Satan den Schlüssel weggenommen. Seitdem hat kein Dämon, kein Wahrsager, kein Teufel oder sonst wie es immer du willst, hat mehr Zugang zum Totenreich. Wenn wir also heute hören, dass Menschen sagen, wir reden mit Toten, mit Verstorbenen, dann ist das immer ein Dämon, der sich ausgibt für diesen Verstorbenen oder für diese Verstorbene. Weil Jesus hat den Schlüssel. Er sagt hier ganz klar und deutlich in Offenbarung 1,18, ich habe die Schlüssel des Todes, ich habe also Macht, Gewalt über Tod und ich habe auch Macht und Gewalt über den Hades, über das Totenreich. In Offenbarung 3,7 sagt er, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Also im Griechischen kommt eigentlich, ich bin der Eigentümer des Schlüssels. Ich bin der Eigner dieses Schlüssels. Und ich habe diesen Schlüssel, der Zugang schafft in die sichtbare und in die unsichtbare Welt. Und er sagt, ich bin der Wahrhaftige und Heilige, der öffnet und niemand wird schließen. Und er sagt, der schließt und niemand wird öffnen. Also das ist etwas, was uns sehr tröstlich sein kann und auch voller Zuversicht stimmen kann. Es kann nicht einfach jemand in unserem Leben herumschließen und in unserem Leben herummanipulieren, wie er möchte, wenn wir zu Christus gehören. Die Bibel sagt, Menschen, die nicht zu Christus gehören, sie können so manipuliert werden. Sie werden auch, Epheserbrief Kapitel 2 sagt, alle Menschen ohne Christus werden von dämonischen Mächten und von dem Fürst dieser Welt in ihrer Gedankenwelt beeinflusst, so dass sie tun, was sie eigentlich nicht tun möchten. Und deshalb beten wir ja auch für Obrigkeiten und für alle Menschen, weil die Bibel sagt, wenn wir für sie beten, dann gewinnt einfach die Macht der Finsternis oder verliert die Macht der Finsternis ihren Einfluss und Gott kann seine Gedanken hineingeben in die Menschen, auch von Ungläubigen. Wenn wir in das Alte Testament hineinschauen, dann stellen wir fest, dass die größten Veränderungen selbst Könige und Machthaber getroffen haben, die nicht zum Volk Israel gehörten, die nicht gläubig waren und die trotzendlich dann anerkannten, der Gott Israels ist der wahre Gott und er hat die Schlüssel in seiner Hand und er bestimmt und regiert, was geschieht. Jesus selber sagt in Matthäus 28, 18 zu seinen Jüngern, er trat zu ihnen und sprach mit ihnen, sprach zu ihnen und sagte, mir ist alle Macht, Exousia, also mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das Wort Macht ist Exousia, bedeutet Erlaubnis, Autorität, Recht, Freiheit, Macht oder auch Vollmacht, etwas zu tun. Ich habe Autorität zu tun, wie immer ich es für richtig finde, es entscheiden zu müssen oder entscheiden zu dürfen. Jesus sagt, ich habe die volle Exousia, er hat die volle Exousia, die volle Macht und nicht nur im Himmel, sondern auch auf die Gegebenheiten und Zustände, die sich auf der Erde abspielen. Er sagt, ich habe diese Macht in den himmlischen Orten und ich habe diese Macht auch in den irdischen Orten. Und in 1. Petrus 3, 22 sagt der Apostel Petrus über Jesus, der ist zur Rechten Gottes, nachdem er in den Himmel gegangen ist, und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm jetzt unterworfen. Engel, Kräfte, Mächte sind ihm unterworfen. Alles ist ihm unterworfen. Das Neue Testament spricht sehr viel davon, dass Jesus seit seiner Auferstehung alle Gewalt und alle Macht hat, Dinge zu tun, wie immer er sie möchte, wie er immer das auch entscheiden mag. Ich möchte uns so ein paar Punkte in unser Gedächtnis rufen. Vor allem sagen wir, für die Leute jetzt, die die Bibel kennen, ist das jetzt keine große Neuigkeit. Aber Jesus ist Herr über Natur und auch über Naturgewalten. Wir sehen zum Beispiel bei der Sintflut, als der Noah den Auftrag bekommt, die Arche zu bauen, da sagt Noah, es wird also fürchterlich regnen und die ganze Erde wird im Wasser versinken. Und du musst dir vorstellen, inzwischen waren über 1000 Jahre vergangen, seit Adam und Eva aus dem Garten Eden weg sind. Über 1000 Jahre. Bibelleser wissen, dass Adam zum Beispiel bis kurz vor der Sintflut lebte. Da war also viel mündliche Überlieferung. Und als Noah sagte, ich baue diese Arche und er warnte vor der zukünftigen Flut, da haben die Leute gesagt, Noah, du hast sie nicht alle. Fakt ist, Tatsache ist, die Realität ist, es hat noch niemals eine Wasserflut gegeben. Die Menschen leben jetzt schon über 1000 Jahre auf dieser Erde und es hat noch niemals eine Überschwemmung gegeben. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, dass die Erde bis zur Sintflut von einem Nebel bewässert wurde und auch von den Quellen, die aus der Tiefe kamen. Als Gott nämlich mit Adam und Eva die Erde wiederherstellte, und meiner Meinung nach ist die Erde viele Millionen, Milliarden Jahre alt, weil die Schrift sagt eindeutig, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann steht in unserer Bibel, und die Erde war wüst und leer. Im griechischen oder im hebräischen Grundtext heißt es, die Erde wurde wüst und leer. Die Erde wurde Tohu Wabohu. In den Propheten, Jesaja, Jeremia und anderen, steht geschrieben, als Gott die Erde am Anfang schuf, war die Erde nicht Tohu, sondern sie war bewohnbar. Und die Schrift sagt, 1. Mose gleich am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde wurde Tohu Wabohu. Das würde jetzt zu weit führen, aber wir wissen, als Satan ein Drittel der Engel gegen Gott zum Aufstand bewegte, und dann den Thron Gottes besteigen wollte, da warf Gott ihn ganz einfach auf die Erde und die Erde kam in eine Schockeisstarre und alles Leben auf der Erde erlosch innerhalb von einer Sekunde. Und dann nach einer langen Zeit, so in 1. Mose, also am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde wurde dann Tohu Wabohu nach diesem Fall Luzifers und der Geist Gottes vibrierte, brütete, schwebte, heißt das in der Übersetzung, das Wort ist schwierig zu übersetzen, vibrierte über den Wassermassen. Und dann kam neues Leben hervor. Und dann ordnete Gott an, die ganze Erde war in Wasser. Es war kein trockenes. Und dann ordnete Gott an, ein Teil dieser Wassermassen heben sich nach oben. Und dann wurde die Erde von einem Ball, Gürtel, von einem Ball von Wasser umgeben. Und dann sagt Gott, und das andere Wasser sammelte sich in Tiefen, das nannte er dann Meere und Seen und so weiter und so fort. Jetzt kam die Sonneneinstrahlung, die da waren, sie kam natürlich sehr gefiltert durch diesen Wasserball auf die Erde durch, von daher auch nicht verwunderlich, dass die Menschen ja fast bis zu 1000 Jahre alt wurden, siehe auch Adam und andere auch alt geworden sind. So, es hatte also, und jetzt wurde diese Erde, es ging ja damals von Eden aus, das ist im Bereich der Türkei oben, auf alten Landkarten siehst du noch eingetragen, da steht Eden geschrieben, und da fing, jetzt wurde diese Erde benetzt mit einem Tau, also es war wie tropische Verhältnisse, sage ich mal, unter diesem Wasserball, sage ich mal, Wassergürtel, und Quellen aus der Tiefe kamen. Es hat also niemals eine Flut gegeben, es hat niemals also katastrophale Zustände mit Wassermassen und dergleichen gegeben. Und jetzt kommt, nachdem das 1000 Jahre Fakt, Tatsache ist, dass so etwas nicht geschehen kann, sowas ist nie passiert. Jetzt kommt dieser Noah daher und sagt, hört zu, Leute, wir werden alle absaufen. Die ganze Welt wird absaufen. Es wird nämlich alles wieder in Wasser untergehen. Dann haben die gesagt, Noah, du bist doch bekloppt. Du hast sie ja nicht alle. Und Noah baute treu an seiner Arche weiter. Schließlich sagt Gott, komm in die Arche, Noah, nachdem er alles getan hatte, was Gott ihm aufgetragen hatte. Und dann heißt es, Gott selber schloss die Arche zu. Und dann heißt es, dann öffneten sich die Schleusen, die am Himmel waren, oder beziehungsweise die Massen, die am Himmel waren, sie stürzten wieder auf die Erde zurück. Und die Schleusen der Tiefe öffneten sich und das Wasser brodelte wieder hervor. Und die ganze Welt war, so wie es mit am Anfang mit der Wiederherstellung der Schöpfung war, die ganze Erde war wieder in Wasser und alles, was dort auf der Erde war, ertrank. Die Fakten sprachen dafür, die Tatsachen, die Erfahrungen des Lebens sprachen dafür, so etwas kann es nicht geben. Noah, du bist ein Spinner. Und trotzdem ging die Erde in Wasser unter. Gott ist Herr über Natur, über Gewalten. Oder schauen wir an das Volk Israel, als das aus Ägypten ausgezogen ist. Ihr wisst, Pharao musste ziemlich bearbeitet werden, um den Willen Gottes doch schlussendlich zu tun und ihm zuzustimmen. Und als das Volk Israel auswandert aus Ägypten und Bibelleser wissen, dass es eine sehr, sehr große Zahl war, wenn du so also die Mose-Filme und so anschaust, dann ist das lächerlich, dann denkst du, dass so eine kleine Karawane, die da durch die Gegend zieht. In der Bibel steht geschrieben, die aus Ägypten auszogen, allein die Männer, gezählte Männer, waren 600.000 über 18 Jahre. 600.000 über 18 Jahre. Das heißt also, Bibellehrer gehen davon aus, dass also damals ungefähr 4 bis 6 Millionen Menschen aus Ägypten auszogen. Ich bleibe mal unten bei 3 Millionen. Sag 3 Millionen, das ist ja auch eine stattliche Zahl. 18, alles über 18 an Männern, keine Frauen und dergleichen, sind 600.000. Dann kommen die Frauen, dann kommen die Kinder. Also da kommen schon ein ganzer Schwung Leute zusammen. Und dieser gewaltige Tross bewegt sich aus Ägypten. Es ist ja auch logisch, dass da nicht nur ein paar Männekes, sagt man in Wuppertal so, nicht so ein paar Männekes waren, die da auszogen, ein paar Leutchen, die auszogen. Denn der Pharao hatte ja das Volk Israel in Knechtschaft gebracht, weil er sagte, die Anzahl dieses Volkes Israel ist größer als unser eigenes Volk. Und wenn sie auf dumme Gedanken kommen, könnten die unser Land besetzen und wir wären Sklaven im eigenen Land. Also ging Pharao her und sagt, wir machen diese ganze Nation, die unter uns lebt, zu Sklaven. Also da ging es nicht um ein paar Leute, sondern um Millionen von Menschen. Jetzt sind diese Leute ausgezogen. Und jetzt sagt Pharao, ihr könnt gehen, betet euren Gott an, macht was immer ihr wollt. Und jetzt fängt er an, sie zu verfolgen. Das ganze Volk, diese 3 Millionen, sage ich jetzt mal, sie stehen dort an dem Ufer eines Meeres. Und sie wissen nur eins, da können wir nicht durch. Dann gab es ein riesiges, schlagfertiges Heer der Ägypter, die waren inzwischen hinterhergekommen und die haben gesagt, okay, die haben keinen Ausweg, die werden entweder im Meer ersaufen oder wir werden sie alle platt machen, wir werden sie alle killen. Und so kam Pharao mit seinen ganzen Legionen. Und wenn du in die Bibel schaust, es waren riesige Legionen, große Legionen von Streitwagen und berittenen Kräften und Fußkräften und so weiter. Und sie alle kamen und sie haben nur eins gesagt: Wir werden dieses Volk, das unser Land verlassen hat, wir werden dieses Volk töten. Und jetzt stehst du da. Ich meine, das ist doch jetzt mal eine Tatsache. Du stehst am Meer und wenn der Mose sagt, also wisst ihr Leute, das Beste ist, wir laufen mal rein und gucken, wie tief das ist. Ich glaube nicht, dass du irgendjemand dazu begeistern könntest. Ja? Oder wir drehen uns um und machen zum Pharao, buh, das wird auch nichts passieren. Also die Tatsache ist, wir sind hoffnungslos verloren. Es gibt für uns keine Rettung. Wir werden umkommen. Und dann schrien sie zu dem Herrn. Und was sagt Gott? Mose, strecke deinen Stab aus über dieses Wasser. Und was geschieht? Auf einmal kommt ein Wind. Er bricht eine Schneise durch dieses Wasser, drückt das Wasser auseinander. Meter für Meter und Meter türmt sich das Wasser nach oben. Der Wind fegt diese Furt trocken und das ganze Volk marschiert durch. Als sie auf der anderen Seite ankommen, dann sagen die Ägypter, oh, die entkommen uns nicht, wir kriegen euch schon. Und alle gehen hinterher und Gott sagt, Mose, strecke deinen Arm wieder aus. Mose streckt ihn aus, das ganze Wasser schwappt zusammen und dieses ganze gewaltige Heer, diese schlagkräftige Armee der Ägypter ertrinkt in diesem Meer. Verstehe, das, mit diesem Gott haben wir es zu tun. Er verändert Umstände, Tatsache, Fakten, Realitäten. Realität ist, du kannst jetzt nicht entkommen. Du sitzt jetzt in der Mausefalle. Hier kommst du nicht mehr weg. Aber wenn du Gott auf deiner Seite hast, mein lieber Bruder, meine Schwester, und wenn du immer noch kein Bruder und Schwester bist, ich sage dir, wenn du Gott auf deiner Seite hast, dann gibt es für dich keinen Schlusspunkt. Dann sprechen die Fakten, die Tatsachen nicht das letzte Wort. Weil er ist größer und mächtiger als alles auf dieser Erde. Ich meine, sprechen wir gar nicht vom Meer. Ich meine, wenn du sagst, na und, das ist doch nichts Großes, so Meer zu teilen. Ich würde sagen, mach doch heute Abend nach dem Gottesdienst einen Ausflug an den Main oder an den Rhein oder wo immer du hin willst. Oder nimm vielleicht den Dambach, dann ist das nicht ganz so gewaltig. Und steck mal einen Stock da über das Ding und guck mal, ob der zum Stoppen kommt. Du wirst merken, er fließt weiter. Es passiert überhaupt nichts. Oder schauen, Jesus, die Jünger sagen, wir ertrinken. Das Wasser schwappt über. Und ich habe mich früher immer gewundert, warum das Wasser ist im Boot und der Jesus liegt da im Boot und schläft. Ich habe gedacht, wieso schläft der? Der muss doch schon pitschnass gewesen sein. Und dann beim Bibelstudium fiel mir auf, dass Jesus manchmal so müde war, so groggy, so kaputt war vom Dienst und von seinem ganzen, dass er ganz einfach pennte und alles um ihn herum hat ihn nicht mehr berührt. Und schließlich kommen die Jünger und sagen, hä, Jesus, wir saufen ab. Ich weiß nicht, was Jesus macht, vielleicht schlaft aus den Augen, stellt sich hin und sagt, verstumme. Hey, geh doch mal in einen Hurrikan oder in einen Sturm. Stell dich mal hin und sag, verstumme. Ich möchte sehen, wo du danach stehst. Aber verstehst du, wir haben es aber mit Jesus zu tun. Und dieser Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und ich verändere Umstände, Realitäten, Fakten, Situationen. Für mich gibt es kein Ende, keinen Schlusspunkt. Und ich entscheide, wo Schluss ist. Ich habe den Schlüssel, ich schließe auf und dann wird niemand zuschließen. Und wenn ich irgendwo eine Tür zuschließe, sagt Jesus, dann wird auch niemand mehr aufschließen. Er sagt, merkt euch das. Das ist die Einführung in die Offenbarung. Das ist die Einführung in die Offenbarung, wo er sagt, Leute, mit diesem mir, dem Jesus, habt ihr zu tun. Das ist die Realität, wenn ihr mir gehört und mir folgt. Ich werde euch niemals im Stich lassen. Oder denken wir, wie Jesus unterwegs ist und Hunger hat. Ihr wisst, wenn ihr die Bibel gelesen habt, da ist ein Feigenbaum. Jesus hat am Morgen Hunger. Tatsächlich, der Sohn Gottes hatte Hunger, ihm knurrte der Magen. Und er geht hin und schaut an einem Feigenbaum und er findet dort keine Feigen. Dann heißt es, er verfluchte diesen Feigenbaum und er sagt hinfort, wirst du ohne Leben sein und so weiter. Er verflucht diesen Baum und dann steht in unserer Bibel so dieser Satz, es war aber nicht die Zeit der Feigen. Da denkt man so, Na Jesus, jetzt hast du doch mal endlich überzogen. Nein, aber wer Feigenbäume kennt und wer weiß, wie das ist, kannst du auch in jedem Lexikon nachlesen. Die Zeit der Feigen ist die Zeit der Spätfeigen. Also es gibt die Zeit der Vorfeigen, Frühfeigen, Spätfeigen. Und jeder Feigenbaum, der fruchtbar ist, hat diese drei Früchte im Jahr. Vorfeigen, Frühfeigen, Spätfeigen. Aber die Vorfeigen, das ist nicht, nicht die Zeit der Feigen. Weil das sind noch Früchte, die sind ein bisschen kümmerlich, die sind ein bisschen kleiner. Aber die Menschen lieben sie so. Das ist so, sage ich mal, im Frühjahr die erste Vitaminspritze, die man so zu sich nimmt. Der erste Genuss an frischem Obst. Es war nicht die Zeit der Feigen. Aber wenn du das nachschaust, auch im Lexikon, stellst du fest, wenn jemand oder wenn ein Baum keine Vorfeigen hat, dann hat er auch keine Frühfeigen und er hat auch keine Spätfeigen. Das bedeutet, so ein Baum ist unfruchtbar. Und Jesus sagt, der behindert nur das Land. Hier könnte was Fruchtbares stehen, weg mit ihm. Und er macht diesen Baum ganz einfach platt. Was ich sagen will, vielleicht ärgerst du dich über den Baum deines Nachbarn, der genau auf deiner Grenze steht. Und du wolltest diesen Baum schon immer weghaben. Ja? Ich gebe dir mal einen Tipp. Geh heute Abend hin, stell dich an diesen Baum und sag, du Baum, ich verfluche dich, verdorren sollst du und... Dann, was willst du? Du wirst morgen früh hingehen und schauen, und was wird da sein? Ein grüner Baum. Weil du ganz einfach nicht die Autorität hast, jetzt das einfach mal so zu tun. Dieser Baum wird stehen. Ich meine, unser Baum hier im Hof, der macht auch viel Dreck. Also manches Mal wünsche ich mir, ich könnte ihn mal so zart ansprechen. Aber man hat mir gesagt, Herbert, sei froh, dass wir ihn haben. Im Sommer kühlt das so schön. Also lasse ich den Baum jetzt ganz einfach. Also ich denke mal so, da sind wir auch, wenn wir etwas tun, wenn Gott sagt, tu etwas, dann können wir es tun. Die Bibel spricht davon, Rema, ich kann nicht einfach hergehen und etwas verwünschen und wegwünschen, weil die Schrift sagt, ein Fluch, der nicht berechtigt ist, der keine Autorität hat, wird niemanden treffen. Also brauchen wir uns darüber gar keine Sorgen machen. Also ich will dir nur sagen, Jesus ist der Herr über Natur und über die Naturgewalten. Da sind Leute, die fällen im Alten Testament Bäume. Und auf einmal fällt die Axt vom Stiel. Und die Axt, dieses Eisenteil, fällt in den Fluss und es ist weg und man kommt nicht mehr dran. Und das war nicht so, dass du mal eben in den Supermarkt, im Baumarkt gehst und sagst, ach, kaufe ich mir halt eine neue. Kostet ja nur 5 bis 10 Euro. Und wenn du bei teuren einkaufen wolltest, 20 bis 25, du kannst natürlich auch was für 60 kriegen und für 70. Das liegt ja dann wirklich in deiner Wahl. Aber die konnten mal nicht irgendwo hingehen, jetzt mal schnell eine Axt kaufen. Und die sagten, hey, Prophet, hör mal, wir können nicht weiterarbeiten, die Axt ist verschwunden. Der Prophet sagt, kein Problem, wir halten einen Stock ins Wasser. Der Prophet hält einen Stock ins Wasser und das Eisen schwimmt und die Axt ist wieder zum Vorschein gekommen. Probier das heute Abend mal in deiner Badewanne aus. Und dann schau mal, wie das funktioniert. Leg deine Axt rein, mach sie vorher vom Stiel, sonst ist das ja gemogelt. Und dann guck, ob sie da hervorkommt. Du wirst feststellen, die bleibt ganz schön unten liegen. Aber dir zeigt es, wo Gott am Handeln ist, wo Gott eingreift, wo Gott wirkt, da geschehen übernatürliche Dinge. Wir haben es nämlich mit dem zu tun, der alle diese Dinge geschaffen hat. Der auch die Gesetze der Schwerkraft und all das in Kraft gesetzt hat. Mit dem haben wir es zu tun. Oder nehmen wir an, den Bereich der übernatürlichen Versorgung. Der Herr ist zuständig für übernatürliche Versorgung. Guck mal, da ist der Mose mit den 3 Millionen Leuten unterwegs. Sie sind in der Wüste und alle haben Durst. 3 Millionen. Und dann kannst du dir vorstellen, ich komme ja aus Paraguay und ich habe auf Pferden, Viehherden geholfen mit zusammentreiben. Ich weiß, wie das ist, so ein Pampas-Gaucho da zu sein. So, du treibst das Vieh zusammen und dieses Vieh hat Durst. Du glaubst gar nicht, wie lärmbetäubend, wie fürchterlich das Geschrei, das Gebrülle von durstigen Tieren ist, von durstigen Kühen ist. Und du hast nur einen Gedanken, mögen sie bald zu Wasser kommen, damit meine Ohren doch wieder Erleichterung erfahren. Jetzt kannst du dir vorstellen, diese 3 Millionen Leute hatten haufenweise Viehzeug mit sich. Jetzt haben sie Durst und alle anderen haben auch Durst. Und sie sagen, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben, dann wären wir zwar Sklaven gewesen, aber zumindest hätten wir immer zu trinken gehabt. Und Gott sagt, Mose, es ist nicht auszuhalten mit diesem Volk, aber wir geben ihnen zu trinken. Mose, nimm doch mal deinen Stab und hau auf den Felsen. Und Mose haut mit dem Stab auf den Felsen. Und was passiert? Wasser fließt heraus. Weißt du, da ist nicht so, entschuldige, wenn ich das so sage, das ist nicht so, als wenn jemand Pipi macht. Oder fließt so ein bisschen. Sondern, versteh, aus diesem Felsen fließt Wasser für 3 Millionen Menschen, für Tiere, für all das. Das fließt aus diesem Felsen hervor. Ich meine, ich mache dir mal einen Vorschlag. Mach doch nächstes Wochenende mal einen Trip irgendwo in Odenwald da zum Felsenmeer. Und vorher schneidest dir einen Stab zurecht und dann suchst du dir irgend so einen Felsen da im Felsenmeer im Odenwald aus. Und dann gehst du hin und sagst, ich komme wie Mose. Und dann hammer auf den Felsen. Was meinst du, wie viel Wasser da rauskommt? Gar nichts. Warum? Weil du jetzt gar nicht die Berechtigung, die Autorität hast, das zu tun. Aber wenn Gott sagt, da soll Wasser rauskommen, dann kommt es heraus. Gott hat Gewalt und Macht über all diese Dinge. Er ist ein Versorger. Oder stellen wir uns doch nur mal vor, diese übernatürliche Versorgung mit Manna. Naja gut, Manna, würde ich sagen, das ist noch ein einfaches Ding, dass er vom Himmel da Brot regnen lässt und diese 3 Millionen Leute, sie sammeln und essen und sie haben genug. Aber weißt du, sie meckern und sagen, ist zwar himmlisches Brot, Mose, ist zwar auch irgendwie lecker, aber irgendwie hängt es mir jetzt zum Hals raus. Da ich ein Steakesser bin, weiß ich ja, dass man auf Dauer nicht, der Mensch nicht allein vom Brot lebt. Da hat Jesus da auch schon gesagt, ne? Der Mensch lebt nicht allein vom Brot. Ne? Aber er hat da noch kein Steak hinzugefügt, sondern er sagt von jedem Wort Gottes. Also, jetzt stell dir mal vor, dieser Mose, und er sagt, Herr, schon wieder murren Sie. Ich meine, ich habe, wenn ich mir das hier anschaue, eine überschaubare Gemeinde. Ich habe eine überschaubare Gemeinde in Michelstadt. Ich meine, wenn ihr alle wirklich im Chor anfangen würdet zu meckern, zu protestieren, wird man noch irgendwie aushalten. Aber der Mose steht da und 3 Millionen Leute meckern. Kannst du dir das vorstellen? 3 Millionen stehen vor ihm. Herr Hunger! Verstehst du? Ich meine, und damals gab es kein Oropax. Ich würde mir heute Oropax reinstecken und dann wäre die Sache geregelt. Und würde ich sagen, die beruhigen sich schon wieder oder gehen in den Supermarkt. Ne? Aber, verstehe, was macht Gott? Gott sendet ihnen Wachteln. Er schickt ihnen Wachteln. Weißt du, was Gott da geleistet hat? Für 3 Millionen Menschen fliegt Fleisch ein. Via Heavenly Airline. Himmlische Airline. Weißt du, wie viele Tonnen Fleisch das sind? Und dann überlege ich mir, dass diese Israeliten diese Wachteln genommen haben und dann haben die, ich meine, das sind mehr als 3 Millionen Wachteln, denke ich mal, gewesen. Denn ich gehe jetzt von mir aus, wenn ich so kleine Wachtel hätte. Ich meine, du beißt einmal rein und dann denkst du so, wo bleibt jetzt die Hauptspeise? Aber weißt du, du musst hergehen, die nehmen das. Und dann rupfen sie diese ganzen Wachteln. Du musst sie ja schlachten, rupfen. Ey, was das für ein Gefedere dort war. Also wir haben, verstehe, aber Gott ist Meister in Versorgung. Etwas, was Menschen nicht tun können, er tut es. Und er schickt ihnen Fleisch direkt frischer Einflug. So, oder schauen wir an, Jesus, übernatürliche Vermehrung von Brot und Fischen. Was steht denn dort? 5000 Mann waren es, plus Frauen und Kinder. Dann nimmt Jesus ein Brot, betet und auf einmal im Schluss bleiben noch 12 Körbe voll übrig. Dann geht er her und nimmt Fisch, segnet den Fisch und es werden mehr und es werden mehr und es werden mehr und es werden mehr. Und du denkst, hey Mann, bin ich hier im falschen Film? Ich las vor ungefähr 2 Jahren, das Zeugnis eines koptischen Priesters aus Ägypten. Und dieser koptische Priester schilderte in dieser, oder da wurde geschildert in dieser E-Mail, er war mit einem anderen Christen, der Fleisch gebracht hatte in seinem Kofferraum. Er war mit ihm in seinem Büro und dieser Christ sagte, du, ich habe was Fleisch für die Armen gebracht in meinem PKW. Und ihr könnt das ist in Beuteln verpackt und ihr könnt das einfach überladen in euren Transporter, in euer Fahrzeug. Und dann könnt ihr es einfach an die Armen verteilen, weil haben wir über. So, und er spricht eine ganze Weile mit diesem gläubigen Geschäftsmann da, der dieses Fleisch gebracht hatte. Und dann sagt er, und nach einer Weile kommen wir raus und dann sagt er, stehen die Autos, beide noch, Kofferraum an Kofferraum, sie stehen da und die sind immer noch am Umladen. Und dann sagt der Priester oder der Mann, was ist denn hier los? Die paar Beutel könnt ihr doch schon längst rübergeschafft haben. Ja, sagt er, guck dir das andere Auto voll. Wir laden aus und das nimmt kein Ende. Es sind immer neue Beutel da. Es hört nicht auf. Gott ist auch heute in der Lage, diese Dinge zu tun. Er ist der Versorger und wenn du es mit ihm zu tun hast, er verändert Fakten, Tatsachen, Umstände, Realitäten. Er sagt, ich bin der Herr, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Oder nehmen wir an, Jesus da. Ich meine, das ist eine Hochzeitsparty, die Leute haben alle ihren Wein bekommen, ihr wunderbares Essen bekommen und jetzt irgendwie, ihr wisst ja, wie das so ist bei so Feiern, manche kriegen dann so den Hals nicht voll. Wie, ist der Wein jetzt schon alle? Wir haben aber noch Durst, ne? Da gibt es die Ahnen, die ziehen die Karawane, geht weiter, der Sultan hat Durst und singen sich da einen ab und wie auch immer. Aber weißt du, da ist Jesus, sie kommen zu Jesus und sagen, Jesus, der Wein ist alle gegangen, die Party ist gerade im Schieflage, die Hochzeit, also die Leute haben mehr Durst auf Wein. Und die Sache kurz zu machen, Jesus ordnet schließlich an, sie stellen dort Krüge auf, Tonkrüge. Und wenn du das zusammenrechnest, die Maße stehen da, dann sind es 600 Liter Wasser, die in diesen Tonkrügen sind. Und Jesus geht her und verwandelt das einfach in Wein. Der für den Abend, für die Bedienung der Gäste zuständig war, der kommt raus, man sagt ihm, du guck mal in die Kübel rein, in diese Krüge rein, das scheint kein Wasser mehr zu sein, das scheint Wein zu sein. Der geht hin und kostet, sagt er, wow, das ist ja, der ist ja viel besser als der, den wir eingekauft haben. Das ist ja ein super toller, starker Wein. Und dann geht er zu dem Bräutigam und sagt, du, was habt ihr denn da gemacht? Man gibt doch normalerweise erst den guten Wein und wenn die Leute dann einen in der Krone haben, dann gibt man den schlechten Wein. Verstehst du, ich weiß, religiöse Menschen werden hier ein Riesenproblem bekommen. Wie kann Jesus so eine Saufparty noch 600 Liter Wein obendrauf geben? Und weißt du, die Krönung ist noch, weißt du, was es dann heißt bei diesen 600 Liter Wein, als er sie gemacht hatte? So offenbarte er seine Herrlichkeit. Ich will dir sagen, Bruder, Schwester, geh heute Abend nicht in deinen Weinkeller, fülle nicht die Flaschen alle mit Wasser, die du in den letzten Monaten und Jahren getrunken hast und stell sie hin. Ich las vor einiger Zeit eine Karikatur, beziehungsweise eine E-Mail war so ein Bild, das war in einem amerikanischen Supermarkt, da hatte man also Wasser und Wein umgelagert in den Regalen und jetzt war da, wo Wasser gewesen war, war auf einmal Wein drin. Und jemand hat sich dann einen Joke gemacht, hat ein Schild drüber gemacht, Jesus war hier. Wasser in Wein verwandeln, Jesus war hier. Okay, also für ihn ist es auf jeden Fall möglich. Es war natürlich da wirklich Umräumung des Lagers. Ich will damit sagen, auch in Versorgung, mach dir keine Sorgen. Jesus ist dein Versorger. Jesus ist dein Versorger. Vor kurzem sagte mir jemand aus Afrika, und er sagt, weißt du Herbert, ich muss zu einer Beerdigung. Mein Vater ist gestorben. Und ich weiß nicht, wie ich kann nicht zu dieser Beerdigung, weil wir haben kein Geld dafür. Ich habe kein Pfennig Geld für Flug und so weiter, für mein Dasein dort. Und ich habe gesagt, du, wir beten doch einfach. Bitte doch einfach Jesus. Jesus, wenn du möchtest, dass ich da zu meinem Vater hin soll, dann wirst du mich doch versorgen. Er sagt mir gestern, stell dir vor, Herbert, da kommt jemand auf mich zu und sagt, du, ich gebe dir so und so viel Geld. Da sagt er, du, das war das Geld für den Flug. Dann habe ich noch in meinem Herzen, kam jemand, ich habe in meinem Herzen, ich soll dir was geben für Afrika, für Taschengeld. Und er sagt, alles wurde komplett bezahlt. Jesus ist der, der sich kümmert. Jesus ist der, der sich versorgt. Wenn du sagst, ich kann nicht, ich habe nicht, es geht nicht weiter. Jesus ist in der Lage, diese Dinge zu tun. Herr, auch in der natürlichen Versorgung, auf übernatürliche Weise. Jesus ist Herr über die Völker. Er ist Herr auch über Bedrohung und er ist auch Herr über Krieg. Wenn wir das Volk Israel anschauen im Alten Testament, wie oft schien es bedroht vor der Auslöschung, kurz vor der Auslöschung. Und immer wieder sehen wir, dass es einen gewaltigen Sieg gibt. Wenn du die Geschichten, die Berichte, die Historie im Alten Testament anschaust, dieses Volkes, dann stellst du fest, dass Israel oft einer gewaltigen Übermacht von Feinden gegenüberstand. Und es war ganz klar, in Israel zitterte, man sagte, wir werden niemals diesen Feind schlagen können. Der wird uns platt machen und der wird uns unser Land wegnehmen. Wir werden das nicht schaffen. Und weißt du, am nächsten Morgen wird in die Hörner geblasen und die Stunde des Angriffs ist gekommen. Und Gott sagt zu den Propheten des Volkes, schickt die Lobpreiser an die Spitze der Armee, eurer Truppe. Schickt die Lobpreiser vorne weg, schickt den Chor vorne. Ist doch super Idee, nicht wahr? Überleg mal, da geht heute in Israel jemand her und sagt, du, also wenn ihr einen Krieg wollt, holt doch mal eine Worship-Band und schickt die da an die Grenze. Verstehst du, da würde jeder sagen, pack dich mal an den Kopf. Aber so, was geschieht? Sie gehen, sie loben und preisen den Herrn, dann wird in die Hörner gestoßen und auf einmal verwandelt sich das Bild komplett. Lies es nach im Alten Testament, lies die Geschichten. Du siehst solche Dinge immer wieder. Auf einmal ist dieser Feind da und der Berichterstatter schreibt, auf einmal bringen die sich gegenseitig um und Israel guckt zu, was machen die da bloß? Verstehst du? Gott, dann heißt es, Gott schickte eine Verwirrung unter den Feind. Egal wie man dich bedrohen mag, egal wie man vielleicht über dich herzieht, egal unter welchem Mobbing du stehst, schenke doch mal dein Vertrauen Gott. Sage, Herr, ich werde in dieser Situation nicht Herr. Ich weiß nicht, wie ich hier Recht bekommen kann. Mir geschieht gerade großes Unrecht. Wie kann mir Recht geschehen? Gott, ich hoffe auf dein Recht und ich bete auf dein Recht. Und ich glaube, dass Gott in der Lage ist, einfach mal reinzupusten und den Feind zu verwirren und mal wieder ganz neue himmlische Realitäten und Tatsachen zu schaffen. Lerne Gott zu vertrauen. Er ist mächtig. Israel wurde vertrieben in die ganze Welt. Es hatte kein Land mehr. Aber Gott hat gesagt, an diesem Volk werdet ihr sehen, am Ende der Zeit, bevor Jesus dann mal wiederkommen wird, er sagt, am Ende dieser Zeit werde ich sie aus den ganzen Nationen dieser Erde sammeln und ich werde sie in ihr Land zurückbringen und werde ihnen wieder ihr Land geben. Ja, manches Mal, wenn wir Leute hören, die den Koran zitieren, dann weißt du, da hat jemand den Koran manipuliert und überzogen. Da ist es schon richtig, mal Stimmen zu hören, wie den einen arabischen Scheich, der vor ein paar Wochen ein Statement abgegeben hat an einen TV-Sender. Er sagt, Leute, und ich spreche hier zu meinen islamischen Gelehrtenkollegen, ich spreche zu euch, die ihr euch auf den Koran beruft. Im Koran steht geschrieben, das Land Israel. Es wird übrigens auch im Koran nie Palästina genannt, sondern es wird immer Israel genannt. Und im Koran steht geschrieben, dieses Land gehört meinem Volk Israel auf ewig. Und er sagt, wir müssen uns mal langsam mit diesen Tatsachen abfinden. Verstehst du? Wir lassen uns oft einschüchtern und manipulieren. Aber Gott hat es bewiesen, er hat sein Volk zurückgebracht in dieses Land. Und Gott ist Herr über alle Völker. Die Bibel sagt, er bestimmt, wie weit wir wohnen und wie weit nicht. Als wir in unseren maßlosen Größen waren, unsere Väter in unseren maßlosen Größen waren, meinten, die Welt beherrschen zu müssen, Millionen und zig Millionen von Menschen in den Tod zu schicken. Da haben sie gemeint, wir werden die ganze Welt erobern. Aber da hat Gott gesagt, nein, Deutschland wird reduziert. Und wir haben nicht die alten, früheren Grenzen, wie wir sie heute haben. Die Grenzen, wenn ihr das geschichtlich ein bisschen anschaut, ich habe am Dienstag gesagt, im Gebetsgottesdienst, die Polen haben ja eigentlich doppelt gelitten. Sie sind ja doppelt geprügelt worden nach diesem Krieg. Als die Siegermächte aufkamen, dann ist man hergegangen und hat die polnische Grenze rübergeschoben an das sogenannte Deutsche Reich. Man hat es rübergeschoben und von der anderen Seite wurde die Grenze rübergeschoben und das Land fiel dann Russland zu. Das heißt, die Polen, die Millionen Polen, die auf der Seite lebten, die jetzt Russland zufielen, Russland sagte, ihr müsst da jetzt weg. Und sie mussten umgesiedelt werden in andere Gebiete. Leute, die jetzt da noch in Deutschland gelebt haben, die wurden umgesiedelt und wurden vertrieben und so weiter. Und viele sind auch geblieben, wenn sie sich damit einverstanden erklärten, die polnische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das hieß natürlich auch, dass man dann in seinem Haus nicht mehr Deutsch sprach, sondern die Auflage war, du kannst als Deutscher in Polen bleiben. Viele, sehr viele sind weggezogen, aber sehr viele sind auch geblieben. Aber ihr dürft kein Deutsch mehr sprechen, ihr dürft nur noch Polnisch reden. Und es ist interessant, diese Geschichte einfach mal so zu verfolgen. Ich habe nur gedacht, wie gerade das polnische Volk, wie es da einmal kam unser Land, überfiel diese Nation. hat sie geknechtet, hat sie geplagt, hat sie gequält. Dann ist der Krieg zu Ende, der Sieg scheint zu sein, endlich scheint vielleicht auch für Polen Gerechtigkeit zu sein. Und wieder werden sie in diesem ganzen Völkergetue wieder umhergeschoben. Aber Gott hat unsere Grenzen beschnitten. Und ich glaube, er hat das mit Bedacht getan, damit wir nicht wieder irgendwann in einen Größenwahn verfallen. Und so haben wir auch über wirklich viele Jahrzehnte die Teilung auch unseres Landes gehabt und erlebt. Heute wird Israel bedroht. Raketen aus Gaza kommen. Was mich wahnsinnig stört, ist, wenn du die Nachrichten hörst, auch gestern wieder, vorgestern, da steht, Israel flog wieder massive Angriffe auf Gaza. So, es waren auch Raketen aus Gaza auf Israel abgeschossen worden. Die Realität ist, dass innerhalb manches Mal weniger Tage viele tausende Raketen abgeschossen werden von Gaza, auch von UN-Gebäuden, abgeschossen werden auf Israel. Tausende, und dann greift die israelische Luftwaffe ein. Richtig müsste die Meldung heißen, nachdem Hamas wieder ganz intensiv Israel mit Raketen beschossen hat, hat Israels Luftwaffe sich zur Wehr gesetzt und hat Angriffe geflogen. Aber was mir in diesem Ganzen noch viel schöner, viel klarer, viel toller ist, dass Gott mittendrin ist. Wisst ihr, da war zum Beispiel ein Reporter, der hat einen Hamas-Terroristen gefragt, ihr schießt so viele Raketen auf Israel ab. Ihr schießt so viele Raketen ab. Wieso treffen diese Raketen nicht? Ich sage, was dieser Hamas-Terrorist sagte. Ihr Gott bringt unsere Raketen vom Kurs ab. Ihr Gott bringt unsere Raketen vom Kurs ab. Ich denke, ich habe die E-Mail gelesen von einem, oder in einer E-Mail gelesen von diesem Obersten oder einem Verantwortlichen der israelischen Armee, der in diesem Eisendom verantwortlich ist. Und er sagt, es kam eine Rakete, die auf uns abgeschossen wurde, und sie war auf ein Ziel ausgerichtet, stand auch in welches und so weiter, das habe ich mir jetzt nicht behalten. Aber dieses Ziel, ich kann die E-Mail, aber diese Meldung raussuchen, ist gar kein Problem, ist ja alles abgespeichert, macht es ja heute alles möglich. Aber er sagt, und wir wussten nur eins, wir haben versucht, die Rakete abzuschießen, wir haben sie nicht gekriegt. Und dann sagt er, und wir wussten, in den nächsten Sekunden wird diese Rakete einschlagen und auf unserer Seite werden Hunderte von Menschen mit einem Schlag getötet werden und es wird große Zerstörung geben. Und er sagt, dann passierte etwas. Kurz bevor die Rakete ihr Ziel erreichte, er sagt, ich sitze hier im Eisendom, ich sehe das, ich gucke das an. Und er sagt, da kommt ein starker Ostwind, ergreift die Rakete und lenkt sie um ins Meer und sie stürzt ins Meer und explodiert dort. Verstehst du? Gott entscheidet immer noch, was geschieht. Der Mensch sollte nicht so erhaben sein und denken, wir bestimmen die Geschicke und wir bestimmen die Geschichte. Gott ist Herr. Und die Schrift sagt, er weiß die Hochmütigen zu Demütigen. Er weiß, wie er das anstellen muss. Und da können wir auch uns auf ihn verlassen. Jesus ist auch der Herr über Tod. Fakt ist, da kommt der Synagogenvorsteher, Tochter ist tot. Beerdigung muss angesagt werden. Jesus, du musst kommen. Meine Tochter ist tot. Und was geschieht? Dieser Jesus kommt hin, alle die darum, er wird belächelt und ausgelacht. Spinner, was will er schon tun bei seinem toten Kind? Und er sagt, die schläft nur. Nee, sagen die, das ist alles geprüft. Die Ärzte waren hier, alles ist geprüft. Das Kind ist tot. Jesus schickt all die, die darum jammern und klagen, er schickt sie raus, er lässt den größten Teil seiner Apostel draußen, nimmt nur die drei aus dem engen Kreis mit. Und dann gehen sie mit den Eltern zu diesem Kind, sie gehen an dieses Totenbett und Jesus guckt dieses tote Kind dort an. Du musst sehen, da liegt eine Leiche. Da ist jemand, der hat kein Leben. Da ist jemand, der wird jetzt fertig gemacht für die Beerdigung. Und Jesus guckt diese Leiche an und sagt, Tahit lakumi, Mädchen, ich sag dir, steh auf. Und sie schlägt die Augen auf, sie setzt sich hin, sie steht auf. Jesus sagt, gib ihr zu essen, sie hat Hunger. Verstehst du? Das ist so unnatürlich, das ist so, das kann es ja nicht geben. Das ist doch alles überzogen. Weißt du, Jesus hat gesagt, ich habe den Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Amen. Ich habe den Schlüssel des Todes. Ich bestimme, wann jemand geht. Und ihr wisst, dieses Mädchen von damals, das lebt heute noch. Ich war nicht? Doch, in der Ewigkeit. Wisst ihr, ich weiß nicht, warum wir manches Mal so einen Zirkus machen, Leute. Jeder Mensch, der von einer Krankheit geheilt wurde, jeder Mensch, der auch von den Toten auferweckt wurde, was auch heute noch geschieht, jeder Mensch wird trotzdem einmal sterben. Das ist nun mal ganz einfach so. Wir werden ganz einfach mal sterben. Da ist da eine Mutter. Sie hat keine Angehörigen mehr. Sie hat nur einen einzigen Sohn. Dieser Sohn versorgt sie. Und dann stirbt dieser Sohn. Bibelleser wissen, das ist die Begebenheit, als Jesus einmal unterwegs ist und ein Trauerzug an ihm vorüberzieht. Das war in dieser kleinen Stadt Nain. Und alle weinen und klagen. Und Jesus spricht die Leute an, was los ist, was geschehen ist. Und sie sagen, ja, diese Mutter hat keinen Versorger mehr. Sie ist ihr einziger Sohn, keine Angehörigen. Das heißt, diese Frau weiß nicht, wie sie überleben wird. Sie weiß nicht, wie ihre Zukunft aussehen wird. Und Jesus hat ihnen gesagt, bleib stehen. Und dann heißt es, er berührt die Bahre. Und er sagt diesem Jungen ganz einfach, du komm von dieser Totenbahre runter. Beerdigung wird verschoben. Und er steigt runter und er gab ihm seiner Mutter wieder. Jesus beweist, ich habe die Macht über den Tod und über das Totenreich. Nehmen wir den Lazarus. Lazarus, 4 Tage tot. Er stinkt. Mutter, die beiden Schwestern haben geweint. Wärst du hier gewesen, Jesus, wäre er nicht gestorben. Du bist schuld. Warum musst du überall in der Welt rumevangelisieren? Hättest dich mal lieber um deine Freunde kümmern können. Aber musst da überall erstmal schnell die Welt retten und dann kommst du zu uns. Ne? Nee, Jesus, weißt du, wärst du hier gewesen, wäre das nicht passiert. Und wir sehen, dass Jesus weint. Und Jesus hat gesagt, Vater, ich will, dass du deine Herrlichkeit hier offenbar machst. Und dann sagt er, rollt mal den Stein vom Grab weg. Dann haben sie gesagt, das geht nicht, Jesus, das stinkt so fürchterlich, der ist 4 Tage tot. Weißt du, du hättest versuchen können, diesen Lazarus zu reanimieren. Ich meine, ein 4 Tage totes Gehirn, versuch das mal wieder zum Leben oder mit Sauerstoff zu füllen. Versuch das überhaupt, diesen ganzen Körper wieder in Ordnung zu bringen. Und weißt du, sie rollen den Stein weg. Ja, es stinkt fürchterlich. Die Leute halten sich die Nase zu. Sie halten sich ihre Übergewande vors Gesicht. Aber Jesus, er steht da und sagt, Lazarus, komm raus! Und dann kommt Lazarus, eingewickelt in seine Grabtücher. Da kommt er dort, angetippelt. Und Jesus sagt, na und, will ihm mal nicht jemand helfen und die Dinge abwickeln? Jesus beweist, er ist der Herr über Tod. Er ist der Herr und nicht irgendjemand. Jesus ist der Herr und er bestimmt. Und ich will, dass du Jesus vertraust. Die Umstände, die Tatsachen, die Situation, sie wollen uns dazu bringen. Die Tatsache war es, so ein Mann kann nicht weiterleben. 4 Tage tot, er stinkt, er ist am Verwesen. Das ist unmöglich. Hier gibt es keine Hoffnung mehr. Ich will dir etwas sagen, wo Jesus ist, gibt es immer Hoffnung. Da gibt es immer Hoffnung. Da gibt es immer Hoffnung, weil er sagt, ich bin das Leben. Er sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben in Ewigkeit. Selbst wenn du stirbst, du wirst leben in Ewigkeit bei mir. Jesus ist doch der Herr über Krankheit. Wir haben so viele Geschichten, wenn du sie im Neuen Testament liest, in den Evangelien. Da heilt er den Mondsüchtigen. Die Mediziner konnten für diesen Jungen nichts tun. In dem Fall lag ja sogar eine dämonische Besessenheit mit vor. Die 12 Apostel, die dort beteten, die konnten nichts tun. Diese 12 Apostel, die haben, was weiß ich, keine Ahnung, vielleicht wie wir oft rumgeboten oder rumgesprochen und der Teufel geh und geh, Dämon weg und Krankheit weg und was weiß ich, keine Ahnung, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall, Jesus kommt und der Vater kommt zu Jesus und sagt, Jesus, was ist los mit deinen Aposteln? 12 Mann, die fuhrwerken die ganze Zeit hier rum und mein Sohn, der zappelt am Boden. Was ist denn hier los? Und Jesus sagt ganz einfach ein Wort und der junge Mann wird sofort gesund, er wird sofort frei. Und Jesus sagt, die Jünger fragen ihn, Herr, warum konnten wir das nicht tun? Und Jesus sagt, wegen eures Unglaubens, weil ihr ganz einfach nicht glaubt, dass diese Dinge geschehen können. Deshalb ist es auch nicht geschehen. Denn alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Wir wissen, Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen. Heute werden Kranke geheilt. Wir haben erst einen Zeugnisbericht gehört. Wir haben immer wieder in den Gottesdiensten oder auf den Straßen, wenn wir mit Menschen beten, erlebt, wie sie gesund werden. Ich finde das so fantastisch, was Gott tut. Mir fällt da gerade auch wieder ein, dieses kleine Kind, Baby, und der Kopf oben, der wuchs nicht zusammen. Er war übergroß offen. Und die Diagnose des Arztes ist zu den Eltern, sie müssen damit leben. Der Kopf ihres Säuglings und ihres Kleinkindes dann später, und er wird nicht zuwachsen. Ich war dann, ich glaube, ein Jahr, anderthalb, vielleicht auch knapp zwei, dann traf ich die Mutter auf der Straße. Also meine Tochter sagte mir, das ist das Kind meiner Freundin, und kannst du nicht mal einfach für sie beten, dass der Kopf zuwächst? Und ich habe gesagt, sag ihr doch einen lieben Gruß, sie soll doch einfach mal in die Gemeinde kommen, wir werden für das Kind beten und Gott einfach vertrauen, dass er handelt. Aber sie ist nie gekommen, die ganzen Monate, und so bin ich unterwegs, und dann sehe ich sie mit dem kleinen Kind auf dem Arm da stehen, und dann habe ich gesagt, oh toll, super, ich bin rüber, ich habe sie begrüßt, ja, schön, dich zu sehen. Ich sage, hey, wie geht's deinem kleinen Schatz? Ja, der Kopf wächst nicht zu. Der Arzt sagt, in den nächsten fünf Jahren muss ich da auch gar nicht mit rechnen. Und dann habe ich gesagt, komm doch mal ins Auto. Ich saß im Auto, war in der verkehrten Fahrtrichtung, bin aber nicht erwischt worden, nicht wahr? Okay, also auf jeden Fall, sie kommt an die Tür und ich lege meine Hand auf diesen kleinen Arm da. Ich sage, du lieber kleiner Schatz, der Vater im Himmel hat dich so sehr lieb. Das hat er natürlich nicht verstanden. Der Vater im Himmel hat dich lieb. Und ich sage, Vater, du liebst dieses Kind. Und ich bete ganz einfach, Vater, heile diesen Jungen. Am nächsten Tag rief sie meine Tochter an und sagt, du, gestern hat dein Papa mit mir gebetet, am Straßenrand. Heute ist der Kopf zugewachsen. Das Kind ist komplett gesund. Wir haben sie, als wir als Mitarbeiter essen waren, kam sie. Sie waren auch dort zufällig als junge Familie am Essen. Dann kamen sie dorthin. Und der Vater kam, er ist aus Afrika, und er sagte, ich wollte einfach nochmal Dankeschön sagen, was du unserem Kind getan hast. Du, sage ich, ich war das ja gar nicht. Ich kann ja zappeln und schreien und Hände auflegen. Du kannst machen, was immer du willst. Weißt du, da geht kein Kopf von zu. Das muss ganz einfach Jesus machen. Hallo? Das muss ganz einfach Jesus machen, das müssen wir mal begreifen. Und dann hört auch unsere Anstrengung auf und unser furchtbares Bemühen. Oh, hätte ich nur mehr und hätte ich noch gesagt und hätte ich proklamiert. Und verstehst du, manchmal rollen sich dabei die Fußnägel und du könntest einfach entspannt leben. Weißt du, und sie kam und inzwischen, ich glaube, er war 4, 5 Jahre schon, sage ich, und das ist der kleine Schatz, sagst du, ja, der ist komplett wiederhergestellt worden an diesem Tag. Ich habe dann noch gleich mit meinem Handy ein Foto gemacht. Ja, muss ich, so ein ganz süßer kleiner Kerl. Weißt du, das ist, wenn Jesus kommt. Er ist der Herr über Krankheit. Weißt du, Tatsache ist, die Tatsache, weil der Arzt sagt, das wächst nicht, wahrscheinlich nie, aber in den nächsten 5 Jahren gar nicht. Aber weißt du, wenn Jesus kommt, dann geschieht Veränderung. Jesus ist größer als alle Macht der Krankheit, als alle Naturgewalten und sonstige Gewalten. Er ist größer. Jesus ist der Heiler auch von Kranken. Er ist nicht nur unser Erlöser. Und Jesus entscheidet, ob er die Fakten, Tatsachen so belässt oder ob er sie ändert. Aber wisst ihr, wir müssen zu Jesus kommen. Der Jakobusbrief sagt, viele von uns hätten etwas erleben können, erfahren können in ihrem Leben, haben es aber nicht erfahren, haben es aber nicht erlebt. Jakobus sagt ganz einfach simpel, ihr habt Gott nicht darum gebeten. Ihr habt ganz einfach vergessen, euch mal an Gott zu wenden. Ihr habt ganz einfach vergessen, sagt Gott, greife, handle in dieser Situation. Und das solltest du wirklich tun. Egal wie groß deine Not ist oder wie klein, wie viele Schwierigkeiten sind oder wie viele unabänderliche Tatsachen. Und wie oft hören wir das im Leben? Hören Sie, damit müssen Sie sich abfinden. Das sind unabänderliche Tatsachen. Wenn du mit Jesus zu tun hast, dann gibt es keine unabänderlichen Tatsachen. Dann schafft er, wenn er es will. Und wenn es so sein soll, auch neue Realitäten. Hallo? Er ist der Herr darüber. Und Jesus ist der Herr über Fakten, über Tatsachen, über Zustände, über Realitäten. Und Jesus schafft neue Fakten, neue Tatsachen, neue Zustände, neue Realitäten. Er ist der Herr darüber. Und Gott sagt, diese ganzen Geschichten in der Bibel, sie sind geschrieben, damit wir dadurch Ermunterung, Tröstung erfahren. Ermunterung und Tröstung durch die Schriften. Gott sagt, ich ließ das aufschreiben, damit ihr wissen könnt, das Gleiche will ich auch in eurer Zeit, in eurem Leben tun, da, wo ihr jetzt in euren Umständen und Situationen seid. In 1. Korinther 10, 11 heißt es, alles dies, aber widerfuhr jenen, also er spricht da vom Alten Testament, als Vorbild, da steht Typus, Spur, Mal, sichtbarer Eindruck, und ist geschrieben worden zur Ermahnung, Nothesia, Ermahnung zur Rechtweisung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also alles, was wir lesen von den Taten Gottes, was der Herr getan hat in der Vergangenheit, was uns in der Schrift, in der Bibel geschrieben ist. Gott sagt, das ist geschrieben, um euch zurechtzuweisen. Weißt du, unser Gehirn ist manches Mal so in Schmerz und in Hoffnungslosigkeit gefangen. Unser Gehirn ist manches Mal so in Not, dass wir vielleicht an Depression hineinkommen und dass wir da hängen und sagen, ich weiß keinen Ausweg, warum musste mir was passieren? Wir fangen an, uns anzuklagen, wir fangen an, uns zu zermürben. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß davon, was es bedeutet, wo du denkst, du bist in Trauer, in Tiefe gestürzt, bis in den Tod. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe diese Dinge erlebt und ich erlebe diese Dinge, weil sie einen ganz persönlich betroffen haben und betreffen. Ich weiß, wovon ich rede. Und dann sagt Gott, ich habe euch die Schriften gegeben, damit sie euch zurechtweisen. Gott sagt, du bist so gefangen in deinem Schmerz, in deinem Leid, in dieser Unfähigkeit. Und Gott sagt, ich will dein Gehirn mal zurechtweisen. Ich will es zurechtrücken, dass du anfängst, mir zu glauben. Lies, was ich getan habe in der Vergangenheit, und das will ich auch heute für dich tun. Und diese Schriften sind uns gegeben, um unser Gehirn wieder zurechtzurücken. Du kannst dem Herrn ruhig heute Abend sagen, Herr, rücke mal mein Gehirn wieder zurecht. Rücke mein Gehirn wieder zurecht. Noch ein Vers, Römer 15, 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung oder Tröstung der Schriften die Hoffnung haben. Gott sagt, ich habe dies niederschreiben lassen, alles für dich niederschreiben lassen, auch die historischen Sachen. Ich habe das alles niederschreiben lassen, damit du, wenn du in so eine Situation kommen solltest, Trost empfängst, Hilfe bekommst und weißt, es gibt einen Gott in diesem Universum, der größer ist als diese scheinbar unumstößlichen Tatsachen und Realitäten. Das gilt für deine Ehe, das gilt für deine Familie, das gilt für deine Beziehungen. Gott ist größer, diese Dinge zu verändern. Ich las heute ein Zitat von Pastor Max Lucado. Er sagt, geben Sie nicht auf, sonst können Sie die Antworten auf Ihre Gebete verpassen. Geben Sie nicht auf, sonst können Sie die Antworten auf Ihre Gebete verpassen. Und das ist es, wie wir es ja manchmal sehen. Wenn du siehst bei Daniel, im Buch Daniel, Daniel betet zu Gott, weil er eine Antwort will für das Volk Israel. Und dann, es kommt keine Antwort. 21 Tage später erscheint der Engel Gabriel. Und Gabriel kommt und sagt, Daniel, du viel geliebter Mann, als du anfingst zu beten, also er war noch nicht mal fertig mit Beten. Als du anfingst zu beten, hat Gott mich zu dir geschickt, um dir Antwort zu geben. Aber der Fürst von Persien, das war dieser Dämonenfürst, der für die persische Nation zuständig war, er stand mir 21 Tage entgegen. Vielleicht weißt du es nicht, aber wenn du die Bibel studierst, dann stellst du fest, dass es über allen Völkern, über jeder Nation dieser Erde, gibt es Engelfürsten, und es gibt Dämonenfürsten. Satan hat wirklich eine Armee aufgebaut, auch über jeder Nation, und er will jede Nation zerstören. Gott hat genauso auch seine Legionen aufgebaut über eine Nation, und er will, dass die Nation Heil erfährt, Wiederherstellung, Rettung erfährt. Und es kommt immer darauf an, wie leben die Menschen in einem Volk, in einer Gesellschaft. Wenn eine Gesellschaft sehr abartig, gottlos lebt, dann bekommen dämonische Kräfte die Überhand und das Land fängt an, sich zu zersetzen. In der Bibel steht geschrieben, so ein Land und die Seelen der Menschen dieses Landes fangen an zu verfaulen. Sie fangen an, zugrunde zu gehen. Und bei Daniel lesen wir, als du anfingst zu beten, dann stand mir der Fürst von Persien gegen 21 Tage und ich kam nicht zu dir durch, um dir die Antwort zu geben. Da kam mir der Fürst Michael, der Fürst deines Volkes. Michael, der Erzengel, ist zuständig als oberster Befehlshaber über das Volk Israel. Er ist zum Beispiel auch bei dem Krieg, der jetzt stattfindet. Da ist Michael mit seinen Legionen voll integriert. Wahrscheinlich sind es auch die Engel, die Raketen vom Kurs abbringen und so weiter und so fort. Also Michael ist voll integriert. Er ist zuständig von Gott, dieses Volk Israel zu schützen mit seinen Legionen. Und der, also es gibt nicht nur die sichtbare Armee Israels, es gibt genauso auch die unsichtbare Armee. Genauso gibt es sichtbares Böse, aber es gibt auch genauso sichtbare, unsichtbare böse Armee, die da attackiert und angreift. Und dann kam der Fürst Michael deines Volkes mir zu Hilfe. Er übernahm dann den Kampf gegen den Fürst von Persien. So kommt da Gabriel, sagte Gabriel, so komme ich 21 Tage verspätet bei dir an. Ich wollte dir nur sagen, gleich am ersten Tag dein Gebet wurde erhört, du warst noch nicht mal fertig, Gott schickt los, sagt, es ist in Ordnung, zeig dem Mann, was er wissen will. So, und ich fand, das wurde so erinnert an dieses, bei diesem Zitat daran, geben Sie nicht auf, von Max Lucado, geben Sie nicht auf, sonst können Sie die Antworten auf Ihre Gebete verpassen. Das heißt, wäre der Daniel nach 20 Tagen weggegangen, hätte er den Engel verpasst und hätte keine Antwort bekommen. So, Gott möchte, dass wir bleiben. Was sagt die Schrift? Durch Geduld und Ausharren. Wenn ihr geduldig bleibt und dabei bleibt, nicht abhaut, nicht euch wegdrängen lässt, nicht euch einschüchtern lässt, wenn ihr dabei bleibt, dann werdet ihr das, worum ihr gebeten habt, auch erleben. Ihr werdet es erfahren. Und ich lade dich ein, wirklich zu diesem Gott zu kommen, der Fakten neu schafft, verändert, Dinge neu schafft, neue Verhältnisse, neue Realitäten, neue Sachlagen und Verhältnisse schafft. Fakten haben nicht das letzte Wort. Hallo? Fakten haben nicht das letzte Wort. Das letzte Wort hat Gott. Das letzte Wort hat Gott. Und das musst du dir ganz fest ins Herz schreiben, in deinen Hirn schreiben. Das letzte Wort hat immer Gott. Und dem vertrauen wir und dem folgen wir. Amen? Amen. Jemand Lust, diesen Gott anzubeten, zu feiern, dann wollen wir das tun. Ich möchte euch auch trotzdem einladen und anbieten, wenn du sagst, ich bin jetzt gar nicht so in unser soziales Leben und diese Bereiche, auch Familie so reingegangen, aber egal, ob es finanziell ist, wo du sagst, die Fakten sind, die Tatsache ist, ich bin festgefahren in meiner Situation, ich komme hier nicht raus. Es ist, als wenn das Getriebe feststeht, ich komme hier jetzt einfach nicht raus. Dann hast du heute Abend gehört, dass du mit Gott zu tun hast, der Veränderung schafft. Mit Gott, der Veränderung schafft. Amen. Und dann kannst du gerne hier nach vorne zum Gebetsteam kommen. Sie werden mit dir beten und sie werden mit dir übereinstimmen. Und ihr werdet mit ihnen übereinstimmen. Und wir sagen, Gott, du wirst himmlische Realitäten schaffen für meine Situation, für mein Leben. Und betet konkret, ihr vom Gebetsteam, betet konkret mit den Leuten, dass himmlische Realitäten geschehen, dass himmlische Dinge geschehen und nicht, was Menschen behauptet haben, festgesetzt haben, als unumstößlich betrachten. Gott ist Herr. Und nicht die Tatsachen, nicht die Fakten. Gott ist der Herr. Amen. Sag deinem Nachbarn, Gott ist der Herr und nicht die Fakten. Hm?